In der Reihe Faustpfänder des Glaubens sprechen wir heute, wie man fest und gewiss wird. Wir haben aus 1. Korinther 1 den 8. Vers. Man kann ja oft einen Vers nicht so aus dem Zusammenhang herausreißen und so lese ich nun doch von Vers 6 ab, auch wenn der Ton nachher auf dem 8. Vers liegt. Die Predigt von Christus ist unter euch so wirksam geworden, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Jetzt kommt unser Vers. Der wird euch auch festerhalten, bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Frei übersetzt, dass niemand an euch mehr etwas kritisieren kann, selbst am Gerichtstag Gottes. Herr, erläutere du selber dein Wort. Amen. Reformationstag, also ein festlicher Anlass ist das nicht. Wir können heute nicht mehr wie in den Jahrhunderten vor uns diese triumphalen Reformationsfeiern. Das kam ja davon her, dass man ein falsches Geschichtsbild hatte. Man hat sich eingeredet, Reformation, da hat der Martin Luther die Türen vom finsteren Mittelalter aufgestoßen und hat die Menschheit in eine sonnige, herrliche Zukunft geführt. Denn diese Zukunft, die heißt, der Mensch entdeckt seine Vernunft. Das war ja die Zeit der Aufklärung, wo der Mensch sagte, sieh, ich bin doch noch jemand. Martin Luther hat uns dorthin geführt zur Mündigkeit des Menschen, hat uns frei gemacht von allem anderen. Aber diese Bewegung hat ja geendet in Unglauben. Und wir können nicht mehr so leicht heute vom Fortschritt reden. Wir haben ja sehr viele Fragen, ob diese Welt heute wirklich noch den Fortschritt in sich trägt. Reformation, dann erinnern wir uns an etwas anderes. Da erinnern wir uns, wie die Kirche entartete. Das ist kein festlicher Anlass. Damals, als hätten die Menschen zum Himmel gewiesen werden sollen, haben die Kirchenfunktionäre die größten Schätze auf Erden zusammengesammelt. Statt dass man von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen hat, hat die Schlitzohrigkeit der Menschen Triumphe gefeiert und Heuchelei und Hurerei, das war in der Kirche gang und gäbe. Es gab Menschen, die sich mit göttlicher Autorität umgaben und dabei das Wort Gottes mit Füßen getreten haben. Das sind wahrlich keine Gründe zum Feiern. Vielleicht hat man das in vergangenen Jahren auch nur deshalb gefeiert und hat das immer ganz breit ausgetreten, auch von den Kanzeln, weil man gesagt hat, lieber Gott, wie froh bin ich, dass ich nicht die und die Konfession habe. Ich bin ja evangelisch, ich bin protestantisch, bei mir gibt's sowas nicht. Das ist die andere Konfession, die mit dem anderen Gesangbuch. Ja, da waren so wüste Dinge drin. Und es ist gar nicht verwunderlich, dass dann ein Remigius Bäumer mal den Spieß rumdreht und uns sagt, bei euch ist auch nicht so ganz sauber. Aber ich will darüber jetzt nicht streiten, wer da recht hat. Ich glaube, dass beides müßig ist. Ist das nicht eine Erinnerung daran, dass die Kirche eine sehr menschliche Einrichtung ist? Das regt manche auf. Ich sage das sehr bewusst. Ich sage das sehr überlegt. Die Kirche Jesu Christi auf Erden ist eine sehr menschliche Einrichtung. Und das können Sie schon beobachten beim Israel des Alten Testaments. Dass da, wo Gott sich offenbart hat, selbst am Tempel ein Götzendienst wucherte, dass sie nicht davor zurückgeschreckt sind, die eherne Schlange in den Tempel zu stellen und anzubeten, dass sie nicht in Jerusalem sich zu gut waren, Menschen zu opfern dem Gott Moloch, dass das Gottesvolk sich so verändern kann, ja so verdrehen kann, ins Gegenteil, das ist erschütternd. Und jetzt sagen Sie nur nicht, dass die Urgemeinde so über allen Nöten und Sünden erhaben gewesen sei. In der Urgemeinde wissen wir sehr wohl von groben Sünden, Ananias und Sapphira. Wir wissen von Spannungen, die es gegeben hat, wie Missstände damals auch unter diesen Christen Einzug gehalten haben. Darum, da kann ich mich nicht trösten. Ja, was sollen wir dann tun? Dann ist das am Reformationstag ja schwierig. Jetzt will ich bloß fragen, war das nur damals so im Jahre 1517? Oder ist das nicht eine dauernde Bedrohung der Kirche? Dann sollten wir sehr gezielt jetzt fragen, Herr, was ist mit uns? Und wie sieht es bei uns aus? Stimmt unser Leben mit deinem Wort denn überein? Das ist kein Anlass zum Triumphe feiern. Dann ist der Reformationstag ein Tag, wo wir uns überlegen, ob wir nicht zur Buße, zur Umkehr kommen sollten, ob wir uns vor Gott nicht beugen sollten unter der Schuld unseres Lebens. Das ist erschütternd, dass ich die Kirche verdrehen kann zu einer sehr, sehr, sehr von Gott abgefallenen, teuflischen Vereinigung. Und dass das uns jeden Tag bewusst sein muss, das ist der Anlass des Reformationstages. Da wollen wir daran denken, dass der Teufel mit Vorliebe die frommen Masken trägt. Und dass Gottes Gerichte in der Kirche beginnen, dass oft die Entartung der weltlichen Organisationen und Vereinigungen gar nicht so schlimm ist, wie man es oft predigt, sondern dass es viel, viel schlimmer ist, wenn ein Christ von seinem Herrn abfällt und im Wort Gottes untreu wird. Weil dann ist das, wie wenn Sie ein Verkehrszeichen in der Straße umdrehen, dann kommt alles durcheinander. Dann stimmt nichts mehr, denn die, die das Wort Gottes haben, die müssen ja noch Orientierung geben können. Wenn das hinfällt, dann geht erst die Welt zugrunde. Nun gibt es manche, die hören das befriedigt und werden das ausschlachten und werden sagen, aha, jetzt hat er was gesagt. Darum verlasse ich die Landeskirche und gehe zu irgendeinem Sektenverein. Und dort ist das Reich Gottes aber verwirklicht. Oh, wie wir uns lieb haben. Und wenn ich die und jene treffe, da ist das perfekt. Wenn Sie dumm sind, machen Sie sowas. Wenn Sie naiv sind. Und das sollten Sie wissen, dass das mit Vorliebe genau der gleiche Tummelplatz des Teufels ist. Dass er sich genau diese Maske anziehen kann und dass das gar keine Rettung ist. Der Teufel beherrscht auch das pietistische Entschiedenheitsvokabular aufs Beste. Und wenn Sie nur ein wenig nüchtern sich umsehen, müssen Sie sagen, ja, das ist ja überall eine Not. Selbst da, wo man behauptet, es wäre alles so vorbildlich und perfekt, das mag in den ersten zwei Gründerjahren noch relativ ordentlich sein. Aber dann, auf einmal, gibt das da ganz andere Strömungen. Ja, jetzt werden Sie unsicher und sagen, ja, wo soll ich dann denn mich hinwenden? Sie sollen nicht an die Kirche glauben. Das wäre das erste wichtige Mal vom Reformationsfest, sondern Sie sollen selbst glauben. Und darum spreche ich heute darüber, wie man fest und gewiss wird. Ich möchte zuerst darüber sprechen, fest werden. Fest werden. Die Reformation hat eine ungeheure Erschütterung der damaligen Welt mit sich gebracht. Das hat ja Kaiser und Reich nicht losgelassen. Die Reichstage waren von dem Thema beherrscht. Das Thema, das damals Martin Luther stellte. Und Sie fragen mit Recht, wie ist denn das möglich? Martin Luther hat keine Presseorgane hinter sich gehabt, er hatte keine weltliche Macht hinter sich. Wie ist es ihm nur gelungen, die Menschen auf sein Thema hinzulenken? Manche meinen heute, das sei damals so in der Luft gelegen. Ich weiß nicht, ob das so in der Luft gelegen war. Das leichtsinnige Leben, das gottlose Leben lag damals bei Kaiser und Papst sehr viel mehr in der Luft. Martin Luther hatte weniger hinter sich als Johann Hus, den sie in Konstanz verbrannt haben. Johann Hus hatte noch das böhmische Volk hinter sich. Das war eine Volksbewegung. Martin Luther war ein Einzelner. Aber was war geschehen? Er hatte für sich allein die Frage durchgedacht, was hat der Mensch, worauf er sich fest verlassen kann? Er hat die Sinnfrage gestellt nach seinem Leben. Er hat darüber nachgedacht und hat sich mit den verbreiteten Antworten nicht begnügen lassen. Er hat weiter gefragt und geforscht. Und bei diesem Forschen über der Bibel ist ihm in einer neuen Weise bewusst geworden, ja, was schon immer in der Bibel drin stand, Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, der einzige Halt des Menschen im Leben und im Sterben. Darum hat das Luther geärgert, dass man Menschen an kirchliche Institutionen binden wollte oder dass man ihnen andere Sicherheiten geben wollte als allein Jesus Christus und den Glauben an ihn. Von seiner Entdeckung her fiel ihm erst der Unterschied auf zwischen kirchlicher Anmaßung und dem, was Gottes Wort wirklich sagt. Und darum hat er in diesen heftigen Worten gesprochen, darum hat er diese falschen Autoritäten gebrandmarkt, angegriffen. Er hat sie nicht mehr gelten lassen. Vor dem einen, was er sagen wollte, ich bin nur in Jesus geborgen, ich muss das für mich selber wissen, ob Jesus mich angenommen hat, ob ich bei Christus stehe und ob er mich hält. Das hat ihm eine unheimliche Sicherheit gegeben. So unheimlich, dass wir als Kinder schon immer gestaunt haben, wie er damals hineinzog nach Worms zum Reichstag und sagte, und wenn so viel Teufel wie Dachziegel da drin sitzen, haben Sie eine solche Sicherheit? Ist das möglich, dass ein Mensch so eine Festigkeit bekommt durch seine Verbindung mit Jesus, dass er Mut hat und sagt, da kann doch nichts mehr geschehen? Und er hat die Gemeinde Gottes, die Gläubigen zurückrufen wollen und sagt, lasst doch alle falschen Sicherheiten, das nützt euch nichts, ob die Welt euch schön redet, ob die Menschen für euch sind, ob er Macht oder ob er Geld hat, ist völlig unwichtig. Ihr könnt selbst gegen Kaiser und Reich stehen, aber wichtig ist, ob ihr Gottes Gnade empfangen habt. Ob Gottes Gnade euch gilt, dann können die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen. Wenn wir heute Reformationsfest feiern, ist das eine Frage an uns. Haben wir diese Glaubensgewissheit und diese Festigkeit? Wir wissen, was sollen wir denn tun in der Mission? Ja, wenn Sie die Ratgeber fragen, wenn Sie die Menschen fragen der Welt, was sollen Sie tun? Da kriegen Sie lauter verschiedene Antworten. Da werden Sie irritiert. Und heute macht ja die Christenheit einen sehr verzweifelten Eindruck. Sie kann die Stimme nicht mehr ordnen, die da kommen. Es hilft doch dann nur eine Rückkehr. Machen Sie doch diese Rückbesinnung. Das war in der Reformation nicht von oben nach unten organisiert, sondern das war eine Bewegung von einzelnen Menschen, die den Ruf aufnahmen. Dann machen Sie das wieder und sagen Sie, wo gibt Christus mir einen Auftrag? Und wenn ich Christus hinter mir habe, dann bin ich stärker als tausend und abertausend Menschen um mich her. Wenn Christus lebendig hinter mir steht, dann kann ich ungeheuer viel wirken. Und dann macht das gar nichts aus, wenn ich Widerspruch empfange, wenn ich von Menschen angegriffen und unter Feindschaft gerade. Ich bin von Christus gehalten und geborgen. Man hat jetzt immer wieder erinnert an die 450 Jahre Augsburger Konfession. Damals hat ja Luther sehr gebangt um die Sache des Evangeliums. Er saß auf der Feste Coburg, das war der äußerste Platz, wo er noch unter einem Landesfürsten war, der ihn behüten und beschützen konnte. Nach Coburg selbst konnte er nicht hineingehen, weil er seines Lebens nicht mehr sicher war. Und dort hat er die Auslegung des 118. Psalmes geschrieben. Unter dem Eindruck der Kompromissleute von Augsburg auf dem Reichstag. Er hat den Philipp Melanchthon angefleht. Du suchst eine Sache mit Tricks durchzukriegen. Statt dass du auf den Herrn baust, das braucht doch der Herr nicht, Diplomaten. Die Sache Jesu wurde immer so gebaut, wo keine Hoffnung mehr war. Und lassen Sie mich im Originalton Martin Luther lesen, wenn er da sagt, stoßen können Sie, aber fällen können Sie nicht. Martern können Sie, aber ausrotten können Sie nicht. Schlagen können Sie, aber zwingen können Sie nicht. Hindern können Sie, aber wehren können Sie nicht. Zähne blecken können Sie, aber fressen können Sie nicht. Morden, brennen, hängen, ertränken können Sie, aber dämpfen können Sie nicht. Die Bewegung des Reiches Gottes können Sie doch nicht dämpfen. Morden, brennen, hängen, ertränken können Sie, verjagen, rauben, nehmen können Sie, zum Schweigen bringen können Sie dennoch nicht. Da steht das Ziel, der Herr hilft mir. Wer sind die, die wieder des Herrn Hilfe etwas auszurichten vermögen? Wie werden Sie fest? Paulus spricht davon, das Wort ist unter euch kräftig geworden. Das Wort, das hier für kräftig steht, heißt, ist in eurem Leben befestigt geworden. Das war der Anfang der Reformation. Alle anderen Deutungen sind nicht richtig. Das war der Anfang, dass ein Mensch in seinem eigenen Glaubensleben das mit Jesus Christus festmachte und ihm glaubte. Er hat erkannt, was Christus ihm gab. Und dann hat er gesagt, das stimmt doch gar nicht, dass man sich auf seine Taufe berufen kann. Das stimmt auch so nicht, wenn Sie sagen, dass Luther sich so auf seine Taufe berufen habe. Weil Luther nicht eine Sakramentsgewissheit lehrte, sondern sagte, im Sakrament gibt sich dir Christus hin. Und er hat vom Abendmahl gesagt, nicht das Essen macht's, nicht das, was du zwischen den Zähnen hast, macht's. Sondern glaubst du, so hast du Christus für dich hingegeben, für deine Sünden in den Tod gegeben. Und dann werden sie fest. Dann haben sie eine Festigkeit und können hier im 20. Jahrhundert Großes vollbringen. Zweitens, ich muss jetzt vom Feststehen reden. Das hängt ganz eng damit zusammen. Das sieht so aus, wie wenn die Evangelischen dann so sture Böcke wären. Ich liebe das Wort Protestanten gar nicht, weil das so vom Protestieren herkommt. Ich glaube, dass evangelische Christen, wo sie Jesus als ihren Herrn erkannt haben, sehr feststehende Leute sind. Mutig. Und da merkt man auf einmal, das war ja nicht bloß in der Zeit der Reformation so. Sobald Menschen im Evangelium erkannt haben, das ist der Auftrag, das muss ich verkündigen, dann blieben sie der Zeitmode zum Trotz bei ihrer Sache. Das kann man ja gar nicht glauben, dass in Württemberg einmal, in unserem frommen Württemberg, das Konsistorium, die Kirchenleitung, selbst beunruhigt war, weil in Tübingen einige rohe Gurken, Weingärtnersleute, in Häuschen zusammenkamen und miteinander Bibel lasen. Oh, was wird da geschehen? Es ist merkwürdig, dass sogar Christen darüber Angst kriegen. Wenn sie ernst machen mit dem Glauben, werden sie staunen, unter welchen Beschuss sie geraten. Und zwar von Leuten, wo sie immer bisher gemeint haben, die wären fromm. Mich bedrückt das bei meiner Arbeit von Licht im Osten, dass die Verfolgung, die es mit der stalinistischen, grausamen Verfolgung aufnehmen kann, in vielem vielleicht sogar noch unmenschlicher war als die Stalinistzeit, von der orthodoxen christlichen Kirche ausging. Gegen die bekehrten und wiedergeborenen Christen in Russland. Ich habe mich in der letzten Zeit mit der englischen Erweckung beschäftigt, um 1740, diese Erweckung, die in England ganz viel bewirkt hat. Damals herrschten in England Kirchenzustände, die man kaum beschreiben kann. Dort gab es Bischöfe, die in 6 Jahren nicht einmal ihre Diözese aufsuchten. Die hatten dort einen Verweser eingesetzt und damit lief ihre Pfründe, noch 1740. Und dort waren 2 junge Prediger. Der eine war der Sonnyboy der damaligen anglikanischen Kirche, Whitfield, hat eine Predigerstelle in Westminster Abbey gehabt. Aber sie sagten, Whitfield, so darfst du nicht mehr predigen, das kann man hier nicht tun. Und sie wissen, dass er dann auf die Straße ging. Und er wurde dieser Straßenprediger, Sie müssen es noch lesen, wie der gezittert hat, als er die ersten 100 um sich sammelte. Als sie ihn aus der Kirche hinausgeworfen haben. Und dann hat er es Wesley überzeugt. Und das waren jene Bergarbeiter, die damals so maßlos ausgebeutet wurden. Und da haben sie erst gemerkt, dass das Führung Gottes sein kann. Da ist ja diese große Sozialbewegung in England entstanden. Das war diese große Glaubensbewegung, die sich um die Rechte der Menschen angenommen hat. Aus Glauben. Da sind Menschen festgestanden. Bei der Heilsarmee können sie es verfolgen. Als ich auf einer Kirchenversammlung, damals in der Methodistenkirche, eine Freikirche selber, das hat sich 100 Jahre in der gleichen Kirche, die aus Wesley entstanden war, wieder wiederholt. Da wollten sie den jungen William Booth unter Druck bringen und haben von ihm verlangt, dass er sich endlich ihren Anordnungen beugt und nicht mehr so, wie er sagte, er muss es um seines Glaubens willen. Sich rumgetreten, oben auf der Empore saß eine Frau. Die nickte ihm nur zu und dann stand er auf. Damit hat er die Methodistenkirche verlassen gehabt. Ich kann mich hier nicht ungeistlichen Anordnungen beugen. Jetzt, damit will ich nicht sagen, dass Sie in jedem Fall, wenn Sie Angriffe haben oder Widerspruch haben, sagen, Sie seien auf der rechten Linie. Das müssen Sie über dem Wort Gottes prüfen. Und das waren Kämpfe, die auch in der Reformation viel, viel persönliche Nöte gebracht haben. Wie oft war Luther angefochten, bin ich wirklich richtig? Die, die das so sicher sagen können, die sind sicher gar nicht auf dem richtigen Weg. Das ist wieder eine Sektenart, wo Menschen ihre eigenen Bewunderung sagen, ich habe den Weg Gottes gefunden. Das meine ich gar nicht. Aber dass Gott von ihnen verlangt zu stehen, der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Fest erhalten, dass sie stehen können. Natürlich stehen wir heute einsam gegen eine Meinung unserer Zeit. Viele von den Schülern sind schon in ihrer Schule in Auseinandersetzungen großer geistiger Art hineingerissen. In ihren Familien stehen sie und sagen, ich kann nicht mehr mit. Sie müssen stehen. Und diese Kämpfe sind am allerschlimmsten innerhalb der Kirche, in der Christenheit. Ich kann mir denken, wie auch in der Geschichte des offenen Abends, wir wollen nicht viel darüber reden, das Jubiläum ist am 6. November im Hospitalhof und nicht hier. Aber wie das oft war, dass man Prügel von irgendwoher bekommen hat, von Menschen, wo man dachte, die müssen sich doch eigentlich mitfreuen, was hier geschieht. Steht fest, steht fest. Ich will noch einmal lesen, Luther von der Feste Coburg an den Philipp Melanchthon, den Zweifler, den Zaudernden, den Unsicheren. Da schreibt er, der Ausgang der Sache martert dich. Gott hat dich in eine Sache gestellt, Philipp, den du weder in deiner Rhetorik noch in deiner Philosophie findest. Der heißt Glaube. Der Herr hat verheißen, dass er im Dunkeln wohnt. Und Finsternis hat er zu seiner Hülle gemacht. Hätte Mose das Ende begreifen wollen, wie er dem Heer Pharaos entgehen könnte, Israel wäre vielleicht bis auf den heutigen Tag noch in Ägypten. Der Herr mehre dir und uns allen den Glauben. Was kann der Satan samt der ganzen Welt antun? Wenn wir den Glauben haben, ist Gott für uns. Wer mag wider uns sein? Der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Stehen Sie fest. Da, wo wir abweichen von den Befehlen unseres Herrn, wo die Christenheit abweicht, ist sie unnütz und wird hinausgeworfen. Das ist das Erschütternde, was uns die Reformationsgeschichte lehrt. Und wo Einzelne ernst machen, kann Gott seine Gemeinde erneuern und Großes wirken. Vielleicht habe ich heute zu viel Beispiele. Ich will sie Ihnen doch alle noch sagen. Ich will sie nicht aufheben bis zum letzten Mal. Mein Herz ist voll davon, damit Sie es verstehen, um was es geht. Im deutschen Missionsjahrbuch 1980 steht die Geschichte des Kirchenpräsidenten der Mekane Jesuskirche in Äthiopien, der Kirche, die jetzt auch in sehr große Bedrohung gestellt ist, wo es wieder um dieses Feststehen geht. Die Anfänge liegen bei dem schwäbischen Missionar Dr. Ludwig Krapf, der auf dem Korntaler Friedhof begraben ist. Draußen in Korntal ist er gestorben, man hat ihn morgens gefunden, auf den Knien betend. Dieser Dr. Ludwig Krapf ist am Roten Meer damals in der Gegend von Eritrea ans Land gegangen, vor 140 Jahren, hat missioniert, unter größten Entbehrungen, krank. Eine Frau ist ihm weggestorben in Mombasa, zwei Kinder hat er dort beerdigt. Und er hatte eine Vision, nicht eine dieser schwärmerischen Vision, eine Schau, wie wir sagen, eine Idee. Das hat ihm Gott gezeigt. Die Galas, diese Leute dort oben in Äthiopien, das sind die geborenen Missionare für Afrika. Ach, das war der größte Reinfall. Krapf hat nie mehr was davon erlebt. Aber ein deutscher Erweckungsprediger, Ludwig Harms, hat die Idee aufgenommen und hat immer wieder davon gesprochen. Krapf hat uns gesagt, die Galas müsste man missionieren. Es hat nie geklappt. Einen Gala hat man missioniert. Krapf hat umsonst dort oben gearbeitet, in unseren Augen. Einen Gala hat man 1899 als Sklaven übernommen und nach Schweden gebracht und hat die Bibel in die Galasprache übersetzt. Und erst viel, viel später, Jahrzehnte später, wie lang das geht manchmal bei Gott, wo Einzelne feststehen und sich von Gott gebrauchen lassen, haben orthodoxe Priester diese Bibelausgabe bekommen, kamen zu einem lebendigen Glauben an Jesus, sind hinübergegangen zu den Galas, ohne dass sie jemand beauftragt hat, und es entstand dort eine kleine Gala-Gemeinde. Erst 1928 kamen die ersten Hermannsburger Missionare. Die wussten immer noch um den Auftrag von Ludwig Harms, der immer noch nicht verwirklicht war. Sendet Missionare zu den Galas. 1928 wurden sie gesandt. 1936 mussten sie wieder gehen wegen dem Abessinienkrieg. Das war die ganze Wirksamkeit. 1000 Christen waren damals. Und das Jahr 1959 waren es 20.000, als die Mekane Jesuskirche gebildet wurde. Heute sind es 500.000. Wenn Sie etwas wissen wollen von den Wirkungen Gottes, dann sind Sie frei vom Urteil, vom Erfolgsdenken, von dem, was kommt dabei raus. Lassen Sie sich doch nicht entmutigen, wenn es bei Ihnen nicht ganz so viel sind wie beim offenen Abend. Verstehen Sie? Das kann bei Gott noch viel wirksamer sein, was er im Verborgenen führt. Das Leben eines Dr. Ludwig Krapf, der da draußen so unscheinbar auf dem alten Korntaler Friedhof liegt. Da wurden Bewegungen für Gottes Reich angestoßen. Wenn sie feststehen, kräftig gegründet im Wort, kann Gott sie brauchen. Noch ein letztes, festbleiben. Festbleiben. Dass Gott die Geschichte mit sehr anfechtbaren Menschen schreibt, das ist doch klar. Dass die Leute von uns nicht verherrlicht werden, auch ein Martin Luther bestimmt nicht. Und all die Boten, die hatten sehr viel Schwächen, die wir gar nie verschweigen wollen. Umso wunderbarer ist uns, dass Gott weitermacht. Und das ist jetzt die Ermutigung für uns. Sonst würden wir sagen, ich weiß gar nicht, wie das in den Jahren nachher weitergeht, in der Zukunft. Jetzt richten wir noch unseren Blick weiter. Fest werden, feststehen, festbleiben. Wie wird das in der Zukunft sein? Da hat Melanchthon einmal an Prenz, unseren schwäbischen Reformator, geschrieben. Auch den hat offenbar der Mut verlassen, ob die Sache des Evangeliums noch gerettet werden könnte. Ich darf Ihnen sagen, mir geht's oft so, dass ich manchmal denke, wenn der Unglaube in der Kirche so vorwärts schreitet, wenn so viel Entleerung geschieht, wenn so viel Widerstände in der Kirche da sind, da ist doch die Sache verloren, dann kann man doch gleich aufgeben. Da schreibt Luther an Prenz, du bist sehr niedergeschlagen. Das Beispiel Philipp Melanchthons steckt dich an. Er sorgt sich um den allgemeinen Frieden und um unsere Nachkommen. Das ist ein frommer, aber völlig unsinniger und unweiser Eifer. Gott wird nicht mit uns sterben. Sonst hätte er aufgehört, Gott zu sein. Und dann erzählt er vom Alten Testament und sagt, denk an Eli. Eli hat gemeint, die Sache Gottes wäre verloren, als die Bundeslade bei den Philistern war. Und die große Segenszeit und Blütezeit Israels kam erst nachher. Und als Saul untergegangen war, meinten die einen, Israel wäre endgültig verloren. Und Gott hatte seinen Boden bei der Hand. Und als Hus verbrannt war, da war die Sache des Evangeliums auch nicht vorbei. Ich kann heute denen nicht folgen, die unter Berufung auf endzeitliche Zeichen meinen, die Sache der Evangelisation wäre zu Ende. Wehren Sie dem. Gott will in unseren Tagen, so meine ich. Und ich meine, dass ich dafür auch den Heiligen Geist habe und dass es er mir gezeigt hat. Dass wir sehr wohl noch Möglichkeiten haben, das Evangelium in unserer Zeit zu predigen und zu sagen, das Evangelium wird auch in unserer Zeit Unruhe und Spannungen schaffen. Sie werden allein stehen, oft genug. Sie werden niemand hinter sich haben, aber sie dürfen mithelfen, dass große Wirkungen Gottes in unseren Tagen geschehen. Noch einmal Luther in Originalton. Glaube nicht an Spalatin. Die Sache des Evangeliums könne ohne Lärm, Ärgernis und Aufruhr getrieben werden. Du wirst aus dem Schwert keine Pflaumenfeder machen. Und aus dem Krieg keinen Frieden. Das Wort Gottes ist aber Schwert, ist Krieg, ist Umsturz, ist Ärgernis, ist Verderben, ist Gift. Seien Sie ein Bote Jesu, ertragen Sie das, dass andere über Sie schlecht reden, dass Sie Knüppel zwischen die Füße geworfen kriegen. Halten Sie bloß nicht still. Machen Sie bloß keinen Frieden heute. Keinen dieser faulen Frieden. Machen Sie nicht mit im Ausgleich, sondern seien Sie ein Bote des Evangeliums. Reden Sie zur Zeit und zur Unzeit. Gott will große Dinge tun. Der Herr, der sich für Sie geopfert hat, der sein Leben für Sie drangegeben hat, der will Ihren Gehorsamschritt haben und dass Sie auf ihn trauen und auf ihn bauen. Der wird euch festbehalten bis ans Ende. Sie stehen das nicht durch. Aber er ist treu. Seine Treue ist wunderbar. Sie können sich in seiner Treue bergen und sagen, ich weiß nicht, wie das weitergeht mit unserem Schülerkreis an der Schule. Ich weiß nicht, wie das mit unserem Gebetskreis weitergeht, mit unserem kleinen Hausbibelkreis, den wir begonnen haben. Ich weiß nicht, wie das mit meinen Krankenbesuchen weitergeht. So viele von Ihnen sind in der Stille tätig. Da liegt Segen drauf. Gott wird euch festhalten bis ans Ende, dass Ihr Leben etwas mitwirken darf zur Ehre Gottes und zum Bau seines Reiches. Lösen Sie sich von falschen Sicherheiten. Glauben Sie nicht an die Kirche, glauben Sie nicht an irgendwelche Sicherheiten, sondern binden Sie Ihr Leben allein an den Herrn Jesus Christus und folgen Sie ihm und gehen Sie Ihren Weg fröhlich. Amen.